Das Thema Sexualität ist für alle Menschen immer noch ein Thema, was mit viel Unsicherheit einhergeht. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 2- bis 3-fach häufiger von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen sind. Und im Erwachsenenalter hält es an, weil sie ja nach wie vor in diesen schwierigen Situationen sind, in denen sie häufig darauf angewiesen sind, dass Menschen ihnen helfen. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass alle Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche leben, sich auf den Weg machen, gute Schutzkonzepte zu entwickeln.
Willkommen zur neuen Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Sexualität ist für viele immer noch ein Tabuthema und für Menschen mit Behinderung noch mal mehr. Wer klärt schon gerne seine Kinder auf? Aber gerade für Kinder oder Jugendliche mit einer Behinderung ist es umso wichtiger zu verstehen, was sexuelle Selbstbestimmung bedeutet und dass es auch sexuellen Missbrauch gibt. Deshalb haben wir uns diesem Thema angenommen und sprechen mit Julia Gebrande darüber, wie du dein Kind stärken und sensibilisieren kannst.
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Herzlich willkommen, Julia Gebrande, heute im Mein Herz lacht Podcast. Sie sind ja sowohl Sozialarbeiterin als auch Fachberaterin für Psychotraumatologie und Professorin für soziale Arbeit und aktuell die Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist ja eine ganze Menge und das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema. Wie sind Sie denn dabei gelandet?
Ja, guten Tag erst einmal. Ich habe mich damals für ein Studium der sozialen Arbeit entschieden, auch aufgrund meiner eigenen biografischen Erfahrungen und habe damals dann ein Praxissemester in einer Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen gemacht. Und dort ist mir sehr deutlich geworden, dass psychische Erkrankungen nicht einfach vom Himmel fallen, sondern dass sie sehr häufig eben auch etwas mit der Lebensgeschichte der Menschen zu tun haben. Und das war so der ausschlaggebende Grund, weshalb ich mich dann bei Wildwasser Esslingen engagiert habe. Das war damals noch eine ehrenamtliche Projektgruppe, die gerne eine Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt aufbauen wollten. Und von daher bin ich jetzt schon seit über 20 Jahren im Thema sexualisierte Gewalt unterwegs, habe dazu lange selbst gearbeitet als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und habe mich dann entschieden, auch dazu zu promovieren. Und ja, von daher ist das sozusagen der fachliche Hintergrund, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und insbesondere das Thema Menschen mit Behinderungen und inwiefern diese von sexualisierter Gewalt betroffen sind, das hat auch durchaus etwas mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun.
Dann würde ich da jetzt gerne nochmal nachfragen, weil Sie auch vorhin schon Biografie erwähnt haben. Wollen Sie uns noch ein bisschen was über Ihre Biografie erzählen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich bin selbst mit einer Körperbehinderung auf die Welt gekommen und für meine Eltern ist damals eine Welt zusammengebrochen, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ich kann aber nur sagen, für mich ist meine Behinderung ganz normal. Ich kenne es ja gar nicht anders und ich lebe auch sehr gut damit. Aber dieses Gefühl, dass das Problem eben eigentlich nicht die Behinderung an sich ist, sondern eher der Umgang meiner eigenen Eltern oder der Gesellschaft damit, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und von daher habe ich mich auch schon sehr früh gegen Ungerechtigkeit und auch Ableismus, also sozusagen die Behindertenfeindlichkeit, engagiert. Und mir ist es wichtig, nochmal zu verstehen, wie Menschen mit Behinderungen aufwachsen und was das sozusagen auch mit den Risikofaktoren zu tun hat in Sachen sexualisierte Gewalt. Es ist tatsächlich so, dass ich selbst keine sexualisierte Gewalt erlebt habe. Aber wenn ich so zurückblicke, dann hätte es unglaublich viele Situationen gegeben, die in meinem Leben hätten ausgenutzt werden können von Täterinnen und Tätern. Und das möchte ich hier an der Stelle auch mit vermitteln.
Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt ein anderes Bild nochmal bekommen. Und ja, das ist ja schon auch so ein Tabuthema, also allgemein das Thema Sexualität. Bevor wir jetzt vielleicht über sexuelle Gewalt sprechen, ist ja auch das Thema Sexualität bei Menschen mit einer Behinderung ein Tabuthema, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, was ist Ihnen denn dabei wichtig? Sollten Eltern sowas auch schon früh ansprechen, das zur Sprache bringen oder dafür sorgen, dass Kinder auch mit irgendwie, ja, BeraterInnen in Kontakt kommen? Oder was wäre da so Ihr Wunsch zum Thema Sexualität?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema Sexualität für alle Menschen immer noch ein Thema ist, was mit viel Unsicherheit einhergeht. Von daher ist das nicht nur ein Thema, das Menschen mit Behinderung betrifft. Aber Menschen mit Behinderungen haben natürlich nochmal besondere Herausforderungen in diesem Bereich. Und das hängt gar nicht so sehr mit ihrer Behinderung zusammen, sondern eher mit dem Bild, was wir alle über Behinderung und Sexualität im Kopf haben. Das heißt, auch ich bin groß geworden mit Vorstellungen darüber, dass Menschen mit Behinderungen nicht schön sind, dass sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Auch ich habe mich damals, vor allem in meiner Jugend, nicht attraktiv und auch nicht wohl in meinem Körper gefühlt. Und ich erlebe es sehr häufig auch heute noch, dass Menschen mit Behinderungen ihre Sexualität komplett abgesprochen wird. Und dass es, vor allem wenn sie in Einrichtungen leben, häufig nur wenige Möglichkeiten gibt, eine selbstbestimmte Sexualität überhaupt zu entwickeln. Weil das, was wir von außen gespiegelt bekommen, das nehmen wir ja häufig auch in uns auf. Das heißt, wenn Bilder existieren, eben davon, dass man dem gängigen Schönheitsideal nicht entspricht oder dass man niemals einen Partner finden wird oder dass diese Vorstellung überhaupt nicht da ist, dass auch hier eine selbstbestimmte Sexualität möglich ist, dann internalisieren wir das Ganze. Also wir nehmen es sozusagen aus dem Umfeld auf und entwickeln dann eben auch ein Selbstbild, das durch Mängel bestimmt ist oder wo wir das Gefühl haben, ja, ich darf das gar nicht leben oder ich kann auch gar kein Selbstbewusstsein und Vertrauen in mich und meinen Körper entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass es hier ein Gegengewicht gibt und dass eben auch die Selbsthilfebewegung, Selbstorganisation von Menschen mit Behinderungen hier auch ein anderes Bild zeigt und im Prinzip Menschen als Vorbild auch in der Gesellschaft auftreten, die sagen, ich habe eine Behinderung und ich führe trotzdem ein erfülltes Leben und ich kann trotzdem auch eine erfüllte Sexualität leben.
Ja, das stimmt, dass es natürlich allgemein so ein Thema ist und vielleicht auch gerade zwischen, ich sag jetzt mal, Eltern und Teenagern natürlich vielleicht auch schwierig, das anzusprechen zu Hause. Jetzt ist es so, auf der einen Seite möchte ich mein Kind bestärken, möchte ihm Selbstbewusstsein mitgeben und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, so habe ich es zumindest auch aus unserer Community gehört, dass natürlich manche Kinder vielleicht auch ein bisschen leichtgläubiger sind als andere, sage ich jetzt mal, ne? Also das Beispiel war ein Kind mit Down-Syndrom, was vielleicht sehr positiv eingestellt ist und dann sagt man, okay, du bist schön, zeig dich, wie du bist und wo ist dann da die Grenze? Also das ist ja eigentlich so ein bisschen, wie kann ich dem Kind auch vermitteln, aber es gibt Grenzen, jemand anders darf dich deswegen dann nicht einfach anfassen, wenn du das nicht willst oder so. Wie würden Sie das beschreiben? Wie kann ich das vermitteln?
Ich glaube, die Grundlage dafür ist, überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen und auch diese Themen nicht auszuschließen. Und da habe ich wirklich auch eine Botschaft an die Eltern, dass es so wichtig ist, dass sie sozusagen erstmal ihr Kind auch mit dem, wie es ist, egal ob mit oder ohne Behinderung, so annehmen, wie es ist und eben auch die schönen Seiten und das Positive sehen und bestärken und damit das Kind eben auch stark machen. Und dann ist im nächsten Schritt natürlich auch möglich, über diese Grenzen zu sprechen und da bestimmte Präventionsbotschaften zu vermitteln. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Thema Grenzen, eigene Grenzen erstmal spüren zu können, aber auch setzen zu können und auch über sexuellen Missbrauch sprechen zu können. Ich glaube, das ist etwas, was eben, wenn wir über Sexualität sprechen, haben wir häufig so die Vorstellung, dass es zu einem richtigen Zeitpunkt, den Eltern meistens nicht treffen, ein Gespräch gibt, wo man dann erklärt und es gibt die Bienchen und die Blümchen und so funktioniert das mit der Sexualität. Ich glaube, diese Vorstellung ist sehr veraltet, sondern es geht eher viel eher darum, im Erziehungsalltag diese Themen nicht auszugrenzen. Und das beginnt im Prinzip schon auf dem Wickeltisch, dass wir zum Beispiel, eben wenn wir machen das meistens ganz intuitiv, dass wir ein Kind wickeln und dann eben sagen, ach, jetzt putze ich dir dein Näschen und jetzt dein Ärmchen und dein Fingerchen. Und je weiter wir runterkommen, desto stiller werden wir und haben keine Begrifflichkeiten. Und dass es da zum Beispiel auch schon mit dazugehört, dass wir dann eben auch vom Penis oder der Vagina oder der Vulva sprechen und das einfach ganz normal in den Alltag mit einfließen lassen, sodass Kinder zum Beispiel eben auch Begrifflichkeiten für ihre Geschlechtsteile haben und damit auch benennen können, wenn sie dort angefasst wurden oder wenn tatsächlich Übergriffe passiert sind. Und gerade dieser Grundsatz, dein Körper gehört dir, das ist ja ein wichtiger Präventionsgrundsatz. Den müssen wir wirklich versuchen, auch nochmal stärker auf Menschen mit Behinderungen zu übertragen. Weil wir machen häufig die Erfahrung, da kann ich auch wieder aus meiner eigenen Biografie berichten, dass die Erfahrungen im Alltag ganz andere sind. Nämlich nicht, dass mein Körper mir gehört, sondern dass ich ganz viele Dinge über mich ergehen lassen muss. Zum Beispiel Operationen, Physiotherapie, Nachtschienen tragen, die sich eben gar nicht gut anfühlen. Und wenn da jemand zu mir kommt und sagt, dein Körper gehört dir, dann verstehe ich das ja gar nicht. Von daher macht es Sinn, hier wirklich ins Gespräch zu kommen und eben Wissen über den eigenen Körper zu vermitteln, aber eben auch dem Kind zu signalisieren, ich nehme dich und deine Gefühle ernst und ich rede mit dir darüber. Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich vielleicht nicht so gut an? Was sind komische Gefühle? Damit Kinder auch lernen, das zum Ausdruck zu bringen und da eben auch sowas wie eine innere Alarmanlage trainieren können. Dass sie in einer Situation, wo vielleicht etwas komisch ist, wo ihnen jemand vielleicht zu nahe kommt, dass sie das dann auch verbalisieren können.
Ja, das ist wirklich dann natürlich auch so eine Gratwanderung, weil wie Sie schon beschrieben haben, ist es natürlich so, dass vielleicht auch Kinder oft ins Krankenhaus müssen, dass da ärztliches Personal ist oder dass es dann heißt, so jetzt zieh dich mal aus. Und das bedeutet ja meistens nicht komplett, ne, sondern gewisse, weil man gewogen wird und die Kleidung nicht mitgewogen wird oder was auch immer. Aber dann gibt's natürlich auch andere Situationen oder vielleicht auch in einer Wochenendfreizeit, wo Betreuer, Betreuerinnen dabei sind oder vielleicht auch in einem inklusiven Sportverein, wo dann ein Trainer da ist, wo sich Kinder umziehen oder so. Oder was ich eben auch gehört habe, die Geschichte, wo ein junger Mann zu einer Teenagerin gegangen ist. In dem Fall hatte sie das Down-Syndrom und hat ihr dann ein Getränk ausgegeben auf so einem Dorffest, sage ich jetzt mal, und hat danach dann einfach zu ihr gesagt, so jetzt schuldest du mir einen Kuss. Und sie hat dann natürlich gedacht, das ist so. Und das ist ja, wo ist dann die Grenze? Ne? Im Endeffekt, wahrscheinlich muss ich immer ganz offen reden, was ist heute passiert. Und dann, wenn das Kind sich eben auch so ausdrücken kann, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema dann.
Absolut richtig. Wobei Kommunikation ja etwas ist, das auch nicht nur verbal funktioniert. Und hier möchte ich wirklich sehr dafür werben, dass eben die Gefühle der Kinder als wichtig angesehen werden und dass ihnen wirklich auch das vermittelt wird, deine Gefühle sind richtig und wichtig und das Wichtigste ist, ich bin für dich da, du kannst mit mir sprechen und ich verurteile dich auch nicht für deine Gefühle. Also das machen wir als Eltern leider häufig ganz automatisch, weil wir versuchen, Kinder zu beruhigen. Sagen wir ihnen zum Beispiel, ach, du brauchst doch keine Angst haben oder das tut gar nicht weh. Oder noch schlimmer, solche Botschaften wie, jetzt sei doch mal tapfer oder sei keine Mimose. Das sind im Prinzip Botschaften, die, gerade wenn etwas passiert ist, was wir vielleicht ja gar nicht wissen, extrem problematisch sein können, weil sie den Kindern vermitteln, ich will dich nicht wahrnehmen, ich will nicht hören, was dir passiert ist. Und so erleben Kinder und Jugendliche eben sehr häufig, dass ihre Erfahrungen auch bagatellisiert oder sogar weggeschoben werden. Und dann haben sie wenig Möglichkeiten, sich auch Hilfe zu holen. Von daher ist es wichtiger, ihnen zu signalisieren, ich möchte dich verstehen, erzähl mir von deinen Gefühlen oder auch von deinen Körperempfindungen, ich interessiere mich für dich, ich bin für dich da. Und ja, ich glaube, Kommunikation kann da auch auf anderen Ebenen stattfinden. Und Eltern haben ja häufig ein sehr gutes Gespür auch dafür, wie es ihren Kindern geht und was sie gerade beschäftigt. Von daher ist es da schon auch wichtig, an den Kindern dran zu bleiben. Und ich glaube, wir werden unsere Kinder nicht komplett schützen können. Also es macht auch keinen Sinn, sie in Watte zu packen, weil auch sie haben ein Recht darauf, selbstbestimmte Sexualität zu leben. Und dafür müssen sie auch Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen sind auch nicht immer nur gut. Das ist bei allen Menschen so. Aber es geht darum, es trotzdem zu begleiten. Und vielleicht ist es wichtig, da haben Sie sicherlich recht, dass das nicht immer nur die Eltern sein können, gerade bei diesem Thema, sondern dass es dann vielleicht auch sinnvoll ist, noch andere Menschen mit hineinzuholen. Das können Peers sein, also andere Jugendliche, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Das können aber auch Beratungsstellen sein, wie Pro Familia, die Angebote zu sexueller Bildung machen. Das können aber auch Fachberatungsstellen sein, die über sexuelle Gewalt, sexuellen Missbrauch aufklären, weil auch da gibt es inzwischen wirklich tolle Materialien zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Ich habe selbst lange Zeit, vielleicht kann ich das an der Stelle erwähnen, in einem Projekt gearbeitet, das hieß Beraten und Stärken von der Deutschen Gesellschaft für Prävention, Intervention von Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung und sexualisierter Gewalt, also kurz DGFPI. Und die hatten ein richtig schönes Projekt entwickelt, das ging über 5 Jahre und war ein Modellprojekt zur Prävention sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Und dort haben wir Materialien entwickelt mit Ben und Stella. Ben und Stella sind 2 Figuren, die den Kindern Aufklärung zum Thema sexualisierte Gewalt vermitteln. Und dort sind diese ganzen Bausteine nochmal aufgeführt und man hat eben wirklich auch kleine Videos und kleine Ideen, wie man mit den Kindern über diese Themen ins Gespräch kommen kann.
Da geht es jetzt aber allgemein um Aufklärung. Also das ist jetzt nicht ausgerichtet auf Menschen mit Behinderung oder Kinder mit einer...
Doch, okay. Geht genau um Menschen mit Behinderung. Also okay. Um Kinder und Jugendliche mit Behinderung, genau.
Und ist es denn so, ohne dass wir jetzt hier irgendwie Angst machen wollen, dass Kinder oder Jugendliche mit einer Behinderung häufiger von sexueller Gewalt betroffen sind oder sind sie quasi genauso häufig betroffen?
Nein, also wir gehen tatsächlich davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 2- bis 3-fach häufiger von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen sind. Das hängt nicht mit ihrer Behinderung an sich zusammen, sondern eben mit dieser gesellschaftlichen Praxis, also der Zuschreibung von Behinderungen, die eben dann häufig auch mit Exklusionen und eben mit solchen dauerhaften Situationen des Angewiesenseins einhergeht. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Gewebe aus gesellschaftlichen, institutionellen, aber eben auch pädagogischen Machtverhältnissen, die Täter nutzen können. Täter und Täterinnen gehen häufig so vor, dass sie sich eben erstmal das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen erschleichen und dann die Übergriffe begehen, also ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse auf Kosten der Betroffenen befriedigen. Und das ist das Problem. Und das gibt es sowohl bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Und im Erwachsenenalter hält es bei Menschen mit Behinderungen aber häufig an, weil sie ja nach wie vor in diesen schwierigen Situationen sind, in denen sie häufig darauf angewiesen sind, dass Menschen ihnen helfen, ihnen assistieren, ihnen vielleicht auch bei der Intimpflege Unterstützung zukommen lassen. Und das sind ja solche Situationen, die einfach auch sehr leicht ausgenutzt werden können.
Was können denn Eltern da tun? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann würde ich ja schon Bedenken haben, mein Kind irgendwo, dass es vielleicht in eine Einrichtung geht oder später mal in einer Werkstatt arbeitet oder wo auch immer oder einfach nur betreut wird und Pflegepersonal kommt. Also wenn ich weiß, dass diese Häufigkeit da ist, was kann ich denn machen, um sicherzustellen, dass sowas nicht passiert oder mein Kind zu schützen oder wie kann ich auch irgendwas erkennen, dass was los ist? Gibt es da irgendwie Warnsignale oder so?
Da stellen Sie jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass der gefährlichste Ort für alle Kinder und Jugendlichen immer noch die eigene Familie ist. Wir können uns das zwar häufig nicht vorstellen, aber sexualisierte Gewalt kann überall vorkommen und eben am häufigsten dort, wo eigentlich ein Ort des Schutzes ist. Das heißt in der eigenen Familie, aber eben zum Beispiel auch in einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder in einer Werkstatt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass alle Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche leben, sich auf den Weg machen, gute Schutzkonzepte zu entwickeln. Das ist auch etwas, was Sie als Eltern fragen können. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Sexualität, sexuelle Übergriffe um? Gibt es dafür ein Konzept? Wie gehen Sie mit Verdacht um? Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir hier nicht nur die Kinder und Jugendlichen selbst im Blick haben. Es ist zwar sinnvoll, die zu stärken und ihnen ein Selbstwertgefühl zu vermitteln und ihnen auch diese Präventionsbotschaften zu vermitteln. Aber was fast noch viel wichtiger ist, ist, dass die Erwachsenen drumherum geschult sind. Das heißt, dass sie qualifiziert sind dafür, Signale zu erkennen. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage nach den Signalen. Kein Kind kommt zu mir und sagt, bitte hilf mir, ich wurde sexuell missbraucht. Sondern Kinder senden Signale. Sie sagen zum Beispiel, ich möchte da nicht mehr hingehen. Oder der stinkt. Oder die kommt mir immer viel zu nahe. Oder ich mag das nicht, wie die mich anfasst. Das sind solche Signale, wo Sie als Eltern auch aufmerksam werden können und dann nachfragen. Du, was ist denn los? Warum willst du dort nicht mehr hingehen? Du hast dich doch dort immer wohlgefühlt. Und dann geht es darum, keine suggestiven Fragen zu stellen, sondern wirklich ganz offen nachzufragen. Erzähl doch mal, was du dort erlebt hast. Weil was ein weiteres Problem darstellt, ist, dass Täter, Täterinnen häufig den Kindern sagen, das ist unser Geheimnis und das darfst du nicht weitererzählen. Und wenn du es weitererzählst, dann passiert etwas ganz Schlimmes. Und von daher ist eine wichtige Präventionsbotschaft auch zu vermitteln, es gibt gute und es gibt schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse, die machen Spaß, die kribbeln im Bauch und die werden meistens nach einer gewissen Zeit aufgelöst, wie zum Beispiel das Geburtstagsgeschenk für die Mama. Schlechte Geheimnisse dagegen, die fühlen sich gar nicht gut an. Die machen vielleicht Bauchschmerzen oder man hat das Gefühl, man trägt einen schweren Rucksack mit sich herum. Und das sind Geheimnisse. Das tut niemandem gut, die zu haben. Und deshalb ist es da wichtig, sich eine Vertrauensperson zu suchen, möglichst eine erwachsene Person, der man das Geheimnis erzählen kann. Und das gilt ja jetzt auch nicht nur für sexuellen Kindesmissbrauch, sondern auch für andere Dinge, die eben ein schlechtes Geheimnis sind und damit schlechte Gefühle verursachen können. Und das ist wichtig, den Kindern hier zu signalisieren, hey, du darfst mit mir über alles reden und du bist auch nicht schuld. Selbst wenn du was Blödes gemacht hast und das versuchen Täter auch häufig zu vermitteln, dass die Kinder doch beteiligt gewesen sind oder dass sie es auch gewollt haben oder gerade so wie mit dem Kuss vorhin. Vielleicht wollte das Mädchen den Kuss auch haben, weil ganz ehrlich, wir alle haben eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach Liebe, vielleicht sogar auch nach Küssen und nach Sexualität. Ich war damals auch in meinen Pfadfindergruppenleiter verliebt. Das ist immer die Verantwortung der Erwachsenen, hier die Grenze zum Schutz der Kinder zu setzen. Und Kinder sind niemals dafür verantwortlich, wenn sie in sexuelle Missbrauchshandlungen verwickelt waren. Und das sind Botschaften, die können wir Kindern vermitteln. Ganz normal im Alltag gibt es immer wieder Situationen, in denen man sagen kann, guck, da ist dir jetzt jemand zu nahe gekommen und das hat sich am Anfang für dich vielleicht noch gut angefühlt. Es war vielleicht eine Person, die du sehr gerne mochtest, die du vielleicht sogar bewundert hast, vielleicht sogar in die du verliebt warst. Aber das ist nicht in Ordnung. Auch so eine Person darf Grenzen nicht überschreiten. Und alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist sozusagen für Kinder tabu. Und für Jugendliche, da wird es dann eben auch schwierig, weil man dann wirklich gut unterscheiden muss, was ist okay und was ist nicht okay.
Oder vielleicht auch erstmal rausfinden muss, was will ich, also was möchte das Kind denn, möchte vielleicht auch mal irgendwas ausprobieren.
Na klar.
Wie jeder Teenager. Und dann merkt man im Nachhinein, vielleicht das war doch nicht so gut. Und gibt es denn da irgendwas, was ich mitgeben kann? Also ist es dann sinnvoll, dem Kind zu sagen, wenn dir jemand zu nahe kommt oder wenn eine Grenze ist und du willst es nicht, laut Stopp zu sagen oder versuchen, einen Peer oder Freund, Freundin zu sagen, komm mal bitte, hilf mir, oder gibt es da irgendwie auch so Botschaften, die in einer Situation, wo jetzt Eltern nicht dabei sind, helfen?
Auf alle Fälle. Und ich würde sagen, sowas kann man wirklich auch einüben und trainieren und deshalb macht es Sinn, dass auch in Werkstätten, in Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch wenn Sie ein Kind mit Behinderung zu Hause haben oder auch wenn Sie Kinder ohne Behinderung zu Hause haben, ich glaube, das gilt wirklich für alle. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ist total wichtig, weil wir damit erstmal über diese Themen ins Gespräch kommen und überlegen, wie könnten wir denn in einer Situation umgehen? Und das, da komme ich nochmal auf das Ben und Stella Material zurück, das ist zum Beispiel dort auch in Geschichten verpackt, dass zum Beispiel Stella von ihrem Onkel gefragt wird, ob sie denn nicht Sexfotos mit ihm machen möchte und dann bekommt sie auch ein Handy von ihm geschenkt. Und Stella hat ein komisches Gefühl und sie möchte das nicht. Und dann überlegt sie mehrere Situationen, was könnte sie denn tun? Und entscheidet sich dann letztendlich für eine Variante, nämlich dass sie ihre Betreuerin anspricht und ihr davon erzählt und die informiert dann die Eltern. Aber sie hätte auch ganz klar andere Dinge machen können. Sie hätte in der Situation selbst Stopp sagen und ihrem Onkel sozusagen sehr deutlich machen können, das möchte sie nicht. Das ist aber für uns alle in einer solchen Situation sehr, sehr schwierig. Man muss sich nochmal vor Augen halten, sexueller Missbrauch hat immer etwas mit dem Ausnutzen von Macht zu tun. Und in einer solchen Situation ist man häufig die unterlegenere Person und dann hinzustehen und zu sagen, nein, ich mag das nicht, stopp, hör auf oder hören Sie auf. Das ist echt eine große, große Herausforderung, die schon für Menschen, die gut kommunizieren können und die sehr deutlich Stopp sagen können, schwierig ist. Gleichzeitig habe ich oft den Eindruck, dass es Menschen mit Behinderungen auch nicht so sehr zugestanden wird, auch mal Nein zu sagen oder Stopp zu sagen. Also deshalb macht es so Sinn, das einfach auch mal auszuprobieren und zu lernen, weil manchmal wird gesagt, Abwehr und Widerstand sind bei Menschen mit Behinderung häufig nicht deutlich genug. Ich glaube das aber gar nicht, weil im Prinzip können sich auch Menschen mit Behinderung sehr gut wehren. Ich weiß nicht, ob sie schon mal einen E-Rollstuhl an das Schienbein gekriegt haben. Das ist etwas, was wahnsinnig schmerzhaft ist. Und gleichzeitig trauen sich das Menschen mit Behinderungen häufig aber nicht, weil sie das Gefühl haben, sie müssen dankbar sein, sie müssen nett und lieb sein, damit ihre Betreuerinnen und Betreuer gut mit ihnen umgehen. Und da auch mal ein bisschen zu sagen, okay, du musst nicht immer nur lieb und nett sein. Wenn eine Situation so ist, dass du das Gefühl hast, jetzt kommt dir jemand zu nah, jetzt überschreitet jemand die Grenzen, dann hast du auch das Recht, dich dagegen zu wehren. Und das kann eben auch bedeuten, dass man den Stock beispielsweise einsetzt, der normalerweise ein Hilfsmittel ist, oder dass man eben mit der eigenen Behinderung gut schaut, wie kann man denn eigentlich gut Nein sagen und wie kann man sich gut wehren?
Ja, also wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich auch, das ist für viele Menschen schwierig, gerade für Kinder. Irgendwie, wie behaupte ich mich, wo ist die Grenze? Aber ich glaube, sehr hilfreich ist dieses, wenn ich überhaupt verschiedene Handlungsoptionen kenne. Also so, wie Sie es beschrieben haben, mit diesem Stella-Beispiel, wenn ich schon mal gehört habe, ich könnte mich jetzt so verhalten, so oder so, dann habe ich ja viel mehr Ideen, als wenn das sozusagen total überraschend auf mich hereinbricht und ich dann erstmal überlegen muss, so Moment, das fühlt sich komisch an, aber was mache ich jetzt? Und dann bin ich vielleicht ja auch ein bisschen geschockt oder ne, kann nicht so denken wie sonst. Und wenn ich aber weiß, ich habe es eben schon öfter angeschaut oder gesehen, es gibt ja diese Option, ich könnte jetzt das oder das machen, dann kann ich wahrscheinlich auch schneller entscheiden oder einfacher zu einer Entscheidung kommen, die dann eben für mich gut ist.
Absolut. Und ich finde es deshalb so wichtig, eben wirklich von klein auf mit Kindern und Jugendlichen, ob mit oder ohne Behinderung, über diese Themen zu sprechen, damit sie eben auch wissen, was genau gemeint ist. Es gibt so viele Präventionsprogramme, die dann aber den Bereich sexueller Missbrauch außen vor lassen. Und man kann das wirklich auch in sehr leichter Sprache formulieren, dass es eben Menschen gibt, die sexuelle Dinge mit Kindern und Jugendlichen machen und dass das verboten ist. Das ist nicht in Ordnung und dass sie das Recht haben, sich zu wehren. Aber diese Prävention darf nicht alleine stehen, weil sonst delegieren wir die Verantwortung wieder an die Kinder und Jugendlichen. Und wir haben gerade schon gesagt, selbst wenn wir unsere Kinder so stark wie Pippi Langstrumpf machen, auch die könnte sich nicht wehren, wenn ein Erwachsener kommt und sagt, was für sie gut ist. Weil das erleben die Kinder ja ständig, dass Erwachsene besser wissen, was für sie gut ist. Und da dann eine Grenze zu setzen, ist so, so, so schwierig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Erwachsene die Verantwortung übernehmen. Und dass wir ganz klar auch sagen, erstens, wir müssen uns selbst qualifizieren, wir müssen uns diese Themen anschauen, damit wir informiert sind, wie gehen Täter und Täterinnen klassischerweise vor. Wir müssen eine Risikoanalyse durchführen für das Umfeld unserer Kinder, damit wir sehen können, das sind vielleicht Situationen, die gefährlich sind, das sind vielleicht Orte, an denen Übergriffe passieren können, und dann zu überlegen, was bedeutet das für ein gutes Schutzkonzept. Was können wir zum Beispiel für Vorsorgemaßnahmen installieren, damit es hier gar nicht erst zu Übergriffen kommen können? aber eben auch wirklich die Strukturen in Einrichtungen anzuschauen und hier vielleicht auch Beratungen für die Leitung einzuholen, um zu gucken, wie können wir unsere Einrichtung oder auch die Werkstatt zu einem so weit wie möglich sicheren Ort machen. Aber wir werden es trotzdem auch nie schaffen, dass es gar keine sexuellen Übergriffe gibt. Von daher ist immer ein wichtiger Aspekt auch, wo sind Hilfemöglichkeiten? An wen können sich Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, Schutzbefohlene wenden, wenn sie tatsächlich etwas erleben? Gibt es sowas wie ein Beschwerdemanagement? Gibt es so jemanden, der ansprechbar ist? Zum Beispiel in Werkstätten gibt es inzwischen fast überall Frauenbeauftragte, die häufig auch zu diesen Themen arbeiten und dort als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Es ist leichter, die anzusprechen, weil die eben auch eine Behinderung haben und auch wissen, ja, wie es in solchen Werkstätten zugeht und dann auch wissen, an wen sie sich wenden können.
Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, dass ich dann eben auch schauen kann, jetzt als Elternteil zum Beispiel, hat die Einrichtung sowas überhaupt oder das ansprechen kann, sind die sensibilisiert, haben die das Thema überhaupt auf dem Schirm? Auf der anderen Seite ist es dann ja auch leider so, dass wenn jetzt irgendwas vorgefallen ist, und das muss ja jetzt auch nicht immer gleich das ganz Extreme sein, es kann ja auch eine Berührung sein oder vielleicht jemand schaut irgendwie zu, wie sich jemand auszieht, also es muss jetzt ja auch nicht das ganz Extrem sein, aber dass dann natürlich die Frage ist, wenn jetzt ein Kind oder junger Erwachsener oder Teenager was berichtet, wird derjenige oder diejenige dann überhaupt ernst genommen oder heißt es dann, nee, das hast du falsch verstanden, weil da gab es natürlich auch schon so Geschichten. Also ich erinnere mich an ein Gerichtsurteil, wo eine Frau, die in der Werkstatt gearbeitet hat für behinderte Menschen, von einem Gruppenleiter angefasst wurde und wollte dann eine Anzeige bei der Polizei machen und die hat ihr nicht geglaubt. Ja. Und sogar eine Psychologin hat dann gesagt, dass sie quasi gar nicht aussagefähig ist und die hat das dann durchgefochten und am Schluss auch recht bekommen. Aber das ist natürlich sowas, ja, was mache ich dann oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch ernst genommen werde?
Also tatsächlich ist diese Situation eine, die die Risikofaktoren eben auch nochmal erhöht. Es ist leider nach wie vor so, dass Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit Lernbehinderungen, häufig auch die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Und das ist wirklich eine Menschenrechtsverletzung. Alle Menschen haben ein Recht darauf, sich zu beschweren, wenn ihnen etwas widerfährt. Und wenn sie sexuelle Übergriffe erleben, dann hat jeder Mensch das Recht darauf, ernst genommen zu werden und eben auch Beschwerde oder eine Anzeige bei der Polizei erstatten zu können. Und ich bin sehr froh, dass dieses Urteil tatsächlich anders ausging, weil es eben in die höheren Instanzen ging. Und auch da ist es eben so wichtig, dass wir ins Gespräch darüber kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen mit Behinderungen sich hier Unterstützung holen sollten. Und es gibt inzwischen zum Glück einige Stellen, die sich tatsächlich auch dafür einsetzen, speziell Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon sexueller Missbrauch oder auch die Mutstelle von der Lebenshilfe in Berlin. Es gibt aber auch in anderen Orten Beratungsstellen, die sich ganz spezifisch für Menschen mit Behinderungen öffnen. Und da kann man sich dann auch Unterstützung holen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Anzeige zu stellen.
Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, weil wenn jetzt eben die Einrichtung, obwohl sie vielleicht ein Schutzkonzept hat oder wenn mir da nicht geglaubt wird oder von einer Stelle wie der Polizei, dann frage ich mich ja schon, wo kann ich jetzt noch hingehen? Ne? Also das wären dann die Stellen, die Sie genannt haben oder kann man auch immer vor Ort dann schauen? Gibt es da noch was anderes?
Richtig, also ich würde immer mal im Internet recherchieren und das können Sie auch unabhängig davon machen, ob jetzt etwas vorgefallen ist oder nicht, dass Sie einfach schon mal wissen, wen gibt es denn eigentlich bei uns? Oder Sie können eben auch in der Werkstatt fragen oder in der Einrichtung, in der Ihr Kind lebt. Gibt es eine Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt vor Ort? Die heißen häufig ganz unterschiedlich. Viele heißen Wildwasser, manche heißen aber auch Zartbitter oder Tamar oder Pfiffigunde oder Feuervogel oder Wirbelwind. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Namen und nicht alle Fachberatungsstellen sind wirklich vorbereitet auf Menschen mit Behinderungen. Aber ich weiß, dass in dieser Szene auch gerade ganz intensiv darüber debattiert wird, wie können wir auch Beratungen in Gebärdensprache beispielsweise anbieten. Wie können wir auch Beratung in leichter Sprache anbieten? Wie können wir die Barrierefreiheit in unserer Beratungsstelle gewährleisten? und was können wir für Angebote machen, damit eben auch Menschen mit Behinderungen uns leichter erreichen können.
Und wenn wir jetzt gerade über so Angebote sprechen, Sie sind ja in der Aufarbeitungskommission. Können Sie da vielleicht noch mal was sagen? Was heißt denn das genau? Also was machen Sie da eigentlich?
Sehr, sehr gerne. Die Aufarbeitungskommission wurde von der Bundesregierung eingesetzt und sie hat den Auftrag, sexuellen Kindesmissbrauch in Kindheit und Jugend zu erforschen. Und zwar für die letzten Jahrzehnte, also im Prinzip seit Bestehen der Bundesrepublik, aber auch der DDR. Wir schauen also in die Geschichte, in die Vergangenheit und versuchen sozusagen aus den Geschichten von Betroffenen abzuleiten, was es an Verbesserungen im Hilfesystem, aber eben auch für den Schutz von Kindern und Jugendlichen heute brauchen würde. Das heißt, wir rufen ganz gezielt Menschen auf, die entweder selbst sexuellen Missbrauch erlebt haben oder auch Zeitzeuginnen. Also zum Beispiel auch Eltern oder Angehörige oder FreundInnen oder LehrerInnen können sich an die Kommission wenden. Und dann gibt es zwei Wege, wie sie uns ihre Geschichte berichten können. Entweder sie schreiben einen schriftlichen Bericht oder sie können sich auch mal Geschichten von Betroffenen anschauen auf unserem Geschichtenportal. Das heißt, Geschichten, die zählen. Dort haben wir über 100 Geschichten von Betroffenen, die uns als Kommission von ihrem sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend berichtet haben. Und aus diesen gesammelten Geschichten leiten wir dann Empfehlungen für Politik, aber auch für Institutionen, zum Beispiel für die Entwicklung von Schutzkonzepten, aber eben auch für die Versorgung von erwachsenen Betroffenen ab. Und die andere Möglichkeit, die es gibt, ist, dass Sie einen Termin mit uns ausmachen. Wir haben dezentral in ganz Deutschland qualifizierte Anhörungsbeauftragte, entweder wir von der Kommission selbst oder eben RechtsanwältInnen oder PsychologInnen, die für die Kommission arbeiten und vertrauliche Anhörungen durchführen. Das sind sozusagen Gespräche, die in einem geschützten Rahmen stattfinden, wo Sie ganz selbstbestimmt die Möglichkeit haben, Ihre Geschichte zu erzählen. Und weil wir eben bisher noch relativ wenige Geschichten von Menschen mit Behinderungen haben, möchten wir diese ganz gezielt ansprechen. Wir möchten dazu aufrufen, erzählen Sie uns Ihre Geschichte, wenn Sie selbst betroffen sind oder wenn Sie als Zeitzeugin miterlebt haben, wie ein Kind oder ein Jugendlicher mit Behinderungen missbraucht wurde, dann interessieren wir uns sehr für Ihre Geschichte, damit eben in unserem Geschichtenportal und auch in den Empfehlungen, die wir für Politik und Gesellschaft aussprechen können, dieses Thema eben nicht eine Lücke darstellt. Und wir haben deshalb zum Beispiel mit unseren Anhörungsbeauftragten geschaut, wie können wir die Räumlichkeiten möglichst barrierefrei machen, wie können wir aber auch unseren Anhörungsbeauftragten Kenntnisse vermitteln, zum Beispiel wie Anhörungen in leichter Sprache stattfinden oder wie können wir auch eine Dolmetschung gewährleisten, zum Beispiel in Gebärdensprache, und haben deshalb auch unser Anmeldeformular und unsere Einladung nochmal in leichte Sprache übersetzt und haben inzwischen Infomaterial in leichter Sprache, aber auch Videos in Gebärdensprache auf unserer Website stehen und haben inzwischen auch Flyer, die sich ganz gezielt an Menschen mit Behinderungen richten.
Das ist ja gut zu wissen, dass Sie da schon einiges getan haben. Und nur, um das vielleicht nochmal klarzustellen, also für mich klang das jetzt so, dass dieser erste Weg vielleicht auch ein bisschen der ist, wenn ich sage, ich möchte lieber anonym das berichten, weil persönlich irgendwo hinzugehen ist ja nochmal eine andere Hürde, würde ich jetzt mal denken, oder?
Das ist vielleicht nochmal eine andere Hürde. Für viele Menschen ist es aber leichter, darüber zu sprechen, wie etwas zu schreiben, weil das ist ja schon auch eine relativ hohe Hürde, sich da zu Hause hinzusetzen und einen Text zu verfassen. Und wir können Ihnen zusagen, dass alles, was Sie der Kommission berichten, egal ob schriftlich oder mündlich, komplett vertraulich behandelt wird. Das heißt, alle Berichte werden später pseudonymisiert. Das bedeutet, alle Namen, alle Orte, alles das, was sozusagen auf den Einzelfall zurückzuführen ist, wird aus dieser Geschichte herausgenommen, sodass wir wirklich lernen können aus Ihrer Geschichte, aus Ihrem Einzelfall, was aber für die Allgemeinheit gilt.
Und dann eben Schutzkonzepte verbessern und hoffen, dass die PolitikerInnen dann auch was damit anfangen und nicht das irgendwo.
Also momentan soll die Kommission eine gesetzliche Grundlage bekommen. Das heißt, wir sind dabei, dass das Ganze auch gesetzlich verankert wird. Und dann ist es eben auch ein Angebot, was wirklich langfristig weiter erhalten bleibt.
Das ist ja sehr schön, weil es ja leider so ist, dass viele gute Projekte, dann läuft irgendwie eine Förderung aus und dann hat man so viel aufgebaut und dann endet es wieder. Das ist ja schön, wenn das hier nicht der Fall ist. Und Sie haben ja schon appelliert, eben auch an Eltern oder Begleitpersonen sich zu melden. Gibt es denn sonst noch irgendwie eine Botschaft, die Sie quasi mitgeben möchten? Unseren Eltern vielleicht auch, ja, muss ich jetzt eher Angst haben oder wird eigentlich viel getan? Vielleicht können Sie da ja noch mal was sagen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was Sie Ihrem Kind mit auf den Weg geben können, ist, dass es erstens in Ihnen eine Vertrauensperson hat und dass Sie zweitens vor allem auch den Fokus auf das Positive legen. Wir Menschen mit Behinderungen erleben so häufig, dass der Fokus vor allem auf dem liegt, was nicht funktioniert, was eben behindert ist und was versucht wird zu verbessern. Und ich möchte Ihnen wirklich als Eltern sehr ans Herz legen, dass Sie sich überlegen, was lieben Sie an Ihrem Kind? Worauf sind Sie stolz? Ihr Kind ist so viel mehr wie diese Behinderung. Machen Sie Ihr Kind dadurch auch stark und selbstbewusst, indem Sie ihm vermitteln, dass es Stärken hat, aber auch die eigenen Schwächen kennt. Und nehmen Sie Ihr Kind auch als ein sexuelles Wesen wahr, was Sehnsüchte und Wünsche hat, und ermöglichen Sie Ihrem Kind, dass es eben auch, also vor allem dann dem Jugendlichen und wenn es größer wird, dass es eben auch Möglichkeiten hat, wie Sexualität selbstbestimmt gelernt werden kann. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaft wirklich noch unglaublich viel leisten. Ich glaube nicht, dass Sie Angst haben müssen, aber ich glaube, Sie müssen sich diesem Thema zuwenden. Und je mehr Sie darüber ins Gespräch kommen, je mehr Sie vielleicht auch an Angeboten in Ihre Einrichtungen, in die Werkstatt holen, desto leichter wird es auch mit diesen Themen, die erstmal so schwer wirken, umzugehen und darüber zu reden. Aber das ins Gespräch kommen ist die beste Prävention.
Ja, mich informieren und dann ins Gespräch kommen, das ist wahrscheinlich das Beste, weil so wie Sie es vorhin auch gesagt haben, überhaupt sich mit diesem doch noch Tabuthema zu beschäftigen, mit den Kindern oder auch Teenagern zu sprechen, was gibt es, was ist in Ordnung, was nicht, wie kannst du deine Grenzen für dich erkennen? Und dieses Ganze, also überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu informieren. Und da haben Sie ja ganz viele Tipps gegeben, wie man das machen kann und was es auch alles schon für Angebote gibt, vielleicht in leichter Sprache oder sogar in Gebärdensprache oder was auch immer. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich da, wenn ich vielleicht doch ein bisschen denke, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das anfangen soll, dass ich dann weiß, ja, da gibt's Material, da kann ich mich selber erstmal.
Es gibt inzwischen wirklich tolle Materialien, die genau dafür entwickelt wurden, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Es gibt Bilderbücher, es gibt kleine Filme und die sind auch frei verfügbar.
Super, dann vielen Dank, dass Sie mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Wir haben am Schluss von unserem Podcast ja immer noch drei persönliche Fragen und die dürfen Sie auch gerne ganz kurz beantworten. Und das erste ist, was bringt Sie denn persönlich total auf die Palme?
Was mich wirklich wütend macht, ist, wenn Betroffenen nach einem sexuellen Übergriff nicht geglaubt wird oder das Ganze bagatellisiert wird. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Menschen mit Behinderungen besonders häufig trifft, aber es ist ein Thema für alle und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hinschauen, hinhören und eben dann auch handeln und schützen.
Und dann eben vielleicht auch nochmal dafür kämpfen und sagen, es war aber so, und dafür einstehen und hoffentlich, so wie es in dem Gerichtsurteil war, dass es dass einem dann doch noch geglaubt wird. Und wie ist es, wenn es bei Ihnen mal so richtig stressig wird im Alltag? Haben Sie irgendwas, wo Sie besonders gut entspannen können?
Was für mich tatsächlich immer sehr hilfreich ist, wenn ich großen Stress oder auch große Belastungen habe, dann gehe ich gerne schwimmen. Weil dann trägt einen das Wasser, das ist einfach schön. Am liebsten sogar in der Natur draußen. Ich bin früher immer sehr gerne im Rhein geschwommen oder jetzt auch im Freibad. Das hilft.
Ja, da hat man gleich so zwei Sachen, ne? So draußen sein und dann noch die Bewegung, das Wasser, kann ich mir gut vorstellen. Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch?
Mein Herzenswunsch ist eine Welt, in der eine Behinderung nicht mehr als eine Katastrophe gesehen wird. Letztendlich sind wir alle so vielfältig und ich finde, jede und jeder hat at Recht darauf, einerseits eben Sexualität zu leben und andererseits vor Übergriffen geschützt zu werden. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir über dieses Thema viel, viel stärker ins Gespräch kommen und eben ermöglichen, dass beides, die positive Sexualität, aber eben auch die Schattenseiten thematisiert werden können und aus dieser Tabuzone herausgeholt werden.
Dann sage ich jetzt vielen Dank, dass Sie hier schon mal einen sehr wichtigen Schritt gemacht haben, das aus der Tabuzone rauszuholen, dass sich eben auch Eltern damit beschäftigen oder im Prinzip ganz viele Menschen damit beschäftigen. Ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen, je mehr wir darüber sprechen, desto besser ist es eigentlich, ne? Dass es nicht mehr so ein großes Tabu wird. Dann sage ich jetzt vielen Dank, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass du nun weißt, wie wichtig das Thema Sexualität für dein Kind ist und auch, warum Aufklärung und Schutz Hand in Hand gehen. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, findest du viele Links in unseren Shownotes, auch zum Thema Ben und Stella und zu ersten Anlaufstellen. Wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, ist das der erste Schritt zur Prävention. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.